2 für Union nach 0 zu 2 Rückstand. Ich muss mega kotzen. Man pendelt die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor die
Moin, es ist Dienstagabend und 19.10 Uhr ist knapp 20 Minuten vorbei. Ich begrüße euch ganz herzlich zu der Vor-dem-Spielausgabe des Millertons vor unserem Auswärtsspiel gegen Holstein Kiel. Das Spiel des 32. Spieltags der zweiten Bundesliga findet am Freitag, den 7.5. um 18.30 Uhr im Kieler Holsteinstadion statt. Das Hinspiel gegen Kiel zu Hause am Millertor endete im Januar diesen Jahres 1:1. Mein Name ist Kasche und bei Twitter findet ihr mich unter Blutgrätsche Deluxe. Wir spielen, wie eben erwähnt, gegen Holstein Kiel. Da gab es bisher 17 Spiele in der zweiten Liga und in der Regionalliga. Von denen haben wir 8 gewonnen, 3-mal unentschieden gespielt und 6-mal verloren. Also für uns eine ganz positive Bilanz. Kommen wir zu unserem Gast heute Abend. Hörerinnen und Hörer, die uns schon länger verfolgen, erinnern sich vielleicht noch an das Hinspiel der letzten Saison. Da sprach unser Gast bereits mit Michael. Für die neuen Hörerinnen stellt er sich jetzt gerne mit unseren klassischen Vorstellungsfragen vor. Wer bist du, wie bist du zu den Störchen gekommen und wie beschäftigst du dich mit deinem Verein?
Ja, moin. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Mario Seuke und wenn wir schon bei Twitter sind, dann könnt ihr mich da auch unter @msoike finden mit S-O-Y-K-E. Ich bin Redakteur bei transfermarkt.de und verfolge Holstein sehr intensiv seit jetzt gut 11 Jahren, würde ich sagen. Ich bin 2010 zum Studium nach Kiel gezogen, also ich komme ursprünglich, bin in Hamburg geboren auch, groß geworden in Henstedt-Ulzburg, das kennt vielleicht der ein oder die andere auch im Norden. Und ja, wie gesagt, bin dann zum Studieren nach Kiel gegangen und dort, wie das dann halt so ist, lernt man Leute kennen und die nehmen einen dann auch mit zum Fußball. Und das ist irgendwie hängen geblieben. Also die ersten Spiele waren damals in der mittlerweile jetzt dann zweitbesten Pokalsaison der Holstein-Geschichte. Und ja, irgendwie hat mich das gekickt und das ist hängen geblieben. Es ist halt ja immer ein ganz, ganz bodenständiger Verein gewesen. Man ist da irgendwie relativ nah dran. Das ist alles nicht so abgehoben, nicht so Bundesliga-mäßig, sag ich mal. Und ja, das hat mir irgendwie gefallen. Und ja, dadurch, dass ich mittlerweile auch im Sportjournalismus tätig bin, kann ich da eben auch häufig Geschichten über Holstein machen, so wenn sich das irgendwie anbietet. Also habe mittlerweile auch das eine oder andere Interview geführt und kenne ein paar Leute im Verein und ja, das macht Spaß und sofern es geht, also jetzt im Moment natürlich nicht, besuche ich auch, also ich habe keine Dauerkarte, aber ich sag ich mal 3-4 Spiele die Saison auswärts und 5, 6, 7 vielleicht heim. Das versuche ich schon mitzunehmen.
Okay. Vielen Dank für die Vorstellung. Schön, dass du dabei bist, Mario. Vor allem, da parallel zu unserer Aufzeichnung ja euer Spiel gegen Sandhausen läuft. Zur Halbzeit steht 1:0. Torschütze Finn Bartels. Bist du da jetzt gleich mit einem Ohr dabei? Was erwartest du von dem Spiel heute Abend?
Also ja, die erste Halbzeit, das hat ja ganz gut gepasst. Treffen uns ja jetzt sozusagen in der Halbzeit. Jetzt habe ich den Fernseher oder beziehungsweise den Laptop, auf dem Sky Go läuft, gerade nicht mehr vor mir. Das würde mich wahrscheinlich viel zu sehr ablenken. Dann kann ich nicht mehr ordentlich auf deine Fragen antworten. Aber, ja, Sandhausen ist natürlich ein unangenehmer Gegner, die, glaube ich, auch zuletzt wieder stärker geworden sind und die Punkte brauchen, um im Kampf gegen den Abstieg da sich noch eine bessere Position zu erarbeiten. Bisher lässt sich das aber eigentlich alles ganz gut an. Also mit dem Ergebnis zur Halbzeit kann man auf jeden Fall zufrieden sein. Kiel hatte, glaube ich, auch so schon die größeren Chancen, auch wenn es jetzt nicht wahnsinnig viele Hochkaräter waren. Aber dafür, wenn man bedenkt, was halt am Wochenende passiert ist mit dem Pokalspiel gegen Dortmund und man merkt, dass das die Mannschaft nicht irgendwie mental zurückgeworfen hat, auf jeden Fall.
Genau. Also du sprichst es ja schon an, da würde ich jetzt auch gerne mal kurz drauf zu sprechen kommen. Vor dem Spiel am Freitag, lass uns mal kurz diese bisherigen prägenden P-Themen der Saison für euch mal anschauen. Das ist einmal Pokal, wie du schon sagtest, aber auch die Pandemie. Ihr hattet dieses Jahr eine recht starke Pokalsaison mit, du sagtest ja eben auch die erfolgreichste dieser der Vereinsgeschichte, aber die für Samstag krachend, muss man ja nach der ersten Halbzeit auch sagen, gegen den BVB endete und verdient auch endete, muss man leider auch sagen.
Ja, klar.
Wir kennen das Halbfinale ja auch noch aus der Pokalsaison von vor 15 Jahren. Hier kurzer Hinweis nochmal an die Hörerinnen und Hörer, die sehenswerte Doku findet ihr immer noch auf YouTube. Gestartet seid ihr in der Pokalsaison mit einem Sieg gegen das große Rielasingen Aalen. Dann folgten so mehr oder weniger dramatische Siege gegen im Elfmeterschießen gegen die Bayern, dann gegen die Lilien und am Ende der klare Erfolg gegen RWE. Es gibt ja immer so ein Spiel, was einem so in der Pokalsaison immer so das meiste, wenn man so mit Herz dabei ist, so das mal so unvergessen ist. Für mich war das das Hertha-Spiel. Das hat mir am meisten abverlangt. Da war ich kurz vom Nervenzusammenbruch. Welches Spiel ist das bei dir? Der Sieg gegen Bayern als Highlight oder doch das klare Ding, das den gegen RWE, das den Einzug ins Halbfinale klar gemacht hat?
Klar, dass der Sieg im Viertelfinale, die souveräne Leistung auch irgendwie gegen einen coolen Gegner, das war toll. Da wäre ich auch super gerne dabei gewesen, weil Essen ist immer eine Auswärtsreise wert. Aber letztlich ist das, also so ein Sieg gegen die Bayern überstrahlt einfach alles. Und das ist eine einmalige Sache für Kiel. Und das, ich weiß nicht, da wird man sich, glaube ich, auch noch in ein paar Jahren dran erinnern.
Ja. Am Ende war Dortmund ja dann doch zu stark für euch. Aber man hat ja auch meines Erachtens auch eure Schwachstelle so ein bisschen ausgemacht. Ne? Auch in der PK gestern wurde das angesprochen. Wenn der Gegner mit Tempo auf eure Abwehr zukommt, schnell kombiniert, wackelt eure Abwehr doch dann sehr bedenklich manchmal, oder? Ist das ähnlich?
Grundsätzlich sicherlich, also wenn Ole Werner das sagt, dann kann man das auf jeden Fall unterstreichen. Das Ding ist halt, dass das ja in der zweiten Liga einfach nicht so viele Mannschaften gibt, die das machen. Und deswegen ist es halt nicht so, ja, nicht so prägnant gewesen dieses Jahr bisher. Das war, also die Abwehr war auch in den letzten Jahren eigentlich definitiv auch schon immer die Schwachstelle. Das hat sich aber grundsätzlich zu dieser Saison deutlich, deutlich verbessert. Also Wahl da hinten als Kapitän und Pfeiler ist da sehr viel sicherer geworden, auch in der Führung der Verteidigung, auch mit Meffert davor. Das klappt eigentlich größtenteils schon ziemlich gut. Was jetzt sehr gegen Dortmund irgendwie, ja, sind von Anfang an sind die Jungs nicht in die Zweikämpfe reingekommen. Nicht so richtig. Das hat Bartels ja nach dem Spiel auch gesagt. Weiß nicht, wir haben nicht gekriegt, wir haben nicht gefoult. Und wenn dann eine Mannschaft wie Dortmund mit diesen technisch Ausnahmekönnern ins Spielen kommt, dann hast du halt auch als Zweitligist überhaupt keine Chance.
Ja, das stimmt schon. Also das waren aber auch krasse Tore. So, ich erinnere mich an das 3-0 von Reus, wo er so quasi, wie er den Ball da mitnimmt und am Tor vorbeisteht, was einfach so eine Wahnsinnsbewegung war, ne? Also
genau.
Das war, da habe ich auch gedacht, so meine Fresse, ey, das ist eine Ballbehandlung, die sucht auch seinesgleichen. Was sind denn eure Learnings aus den Pokalspielen? Was nehmt ihr denn mit in den Liga-Alltag du sagtest ja eben schon, dass die Mannschaft jetzt nicht so niedergeschlagen war. Das hatte Ole Werner ja auch in der PK so ein bisschen verdeutlicht, dass sie gar keine Zeit haben, das zu verarbeiten eigentlich, so auch diese Negativität aufkommen zu lassen, weil sie schon die Vorbereitung auf das nächste Spiel, gesagt heute, stattfindet. Aber was nehmt ihr denn noch mit aus den Pokalspielen?
Ich glaube tatsächlich in erster Linie, dass ja, so weiß nicht, so lapidar, wie das klingt, aber dass man halt wirklich auf natürlich erst recht auf dem Niveau, aber eben auch in der zweiten Liga, musst du halt echt 110% bei der Sache sein und darfst halt irgendwie die Ordnung nicht verlieren. Und was Kiel aber eigentlich auch immer stark gemacht hat, da wäre man dann auch wieder beim Bayern-Spiel, dass sie sich halt, also da war es am Ende auch eine Kraftfrage und dann sicherlich auch eine Qualitätsfrage, aber sie haben sich eigentlich über weite Teile des Spiels nicht hinten reindrängen lassen. Das halt gegen Dortmund jetzt überhaupt nicht geklappt. Und Kiel ist eigentlich eine Mannschaft jetzt auch, also schon seit Jahren, das war schon unter Markus Anfang so, auch unter Tim Walter und jetzt auch unter Ole Werner, die sich nicht das Spiel aufdrücken lässt des Gegners, sondern da die eigenen Lösungen findet und ja, das hat halt gegen Dortmund überhaupt nicht geklappt und ich glaube, dass es wichtig ist, da zu sehen, dass man da eben wieder reinkommt und jetzt gegen Sandhausen, gerade soweit ich das gesehen habe, ging das auch schon wieder ganz gut. Ist ja, die Frage, ich weiß ehrlich gesagt nicht so genau, wie weil ich St. Pauli jetzt diese Saison nicht so oft gesehen habe, wie ihr spielt. Aber ich könnte mir vorstellen, dass Kiel da auch mehr Ballbesitz hat.
Könnte gut sein, weil ja, wird auch sicherlich so sein, glaube ich. Wir versuchen halt immer sehr, sehr schnell nach vorne zu kombinieren. Haben ja mit Giré, Mamouche, Salazar, Finn Ole Becker Spieler, die über die Außen und sich ins vordere Drittel reinkombinieren mit einem hohen Tempo, hoher technischen Fähigkeiten. Deshalb kam ich gerade auch auf dieses Thema mit Tempo, auf eure Abwehr. Das bietet so viel, glaube ich, für St. Pauli am Freitag so Zugriffsmöglichkeiten, weil wir einfach mit einem hohen Tempo arbeiten und halt auch sehr, sehr viel Gegnerdruck ausüben, schon in der gegnerischen Hälfte und auch vor allem in den ersten, sagen wir mal, 15, 20 Minuten sehr, sehr gefährlich sind. Kreieren von Torchancen, kreieren von zweiten Bällen, Gewinn von zweiten Bällen ist sehr, sehr sicher aus dem defensiven Mittelfeld herauszuspielen. Und schnell umzuschalten. Also das, was man das jetzt fast, ich meine, es können ja fast alle großen, oder was heißt denn große Mannschaften, aber es können, also alle spielstarke Mannschaften können schnell umschalten. Machen aber nach hinten, was war bei uns jetzt auch, das hatte Tim auch noch in mehreren Artikeln letzten Monate auch geschrieben, dass wir mittlerweile aus einer gefestigten Abwehr rausspielen, wo die Pässe nicht nur horizontal erfolgen, sondern auch vertikale Pässe schon erfolgen und die auch häufig genug ankommen. Und das ist, glaube ich, auch dass wir eine geringe Fehlpassquote haben. Das ist, glaube ich, schon ein Pfund, mit dem wir dann arbeiten können. Ja? Wo wir auch den Gegner beständig unter Druck setzen können, ständig stressen. Also da auch mal Salazar zu nennen, der halt, es ist ein furchtbarer Unruheherd. Man hat immer das Gefühl, der weiß gar nicht um seine Position. Aber der ist so, der wechselt häufig mit Finn Ole Becker die Seiten. Giré und Mamouche bewegen sich beständig. Häufig rücken die Außenverteidiger. Paccarada, wie zum Beispiel bei seinem Tor, rückt einfach kurz rein, kurz von seiner Seite rein in die Mitte beim eigenen Einwurf in der gegnerischen Hälfte und versucht dann den Abschluss zu finden. Das sind halt so Sachen, wo du siehst, dass die Mannschaft einfach eine wunderbare Entwicklung genommen hat unter Timo Schulz, der auch mit seiner ruhigen Art, ähnlich wie Ole Werner, da immer quasi seinen Weg gegangen ist. Und also es macht wirklich, wirklich viel, viel Spaß, gerade diese Mannschaft zu sehen. Ja. Ich bin auch sehr gespannt, wie ihr das aufnehmen wird, weil ich glaube, den ersten Eindruck von unserer neu gewonnenen Stärke, um das mal so in Anführungsstrichen zu sehen, hattet ihr ja im Hinspiel bekommen, wo es dann 1-1 ging, wo wir schnell nach vorne gespielt haben, Mamouche auch das Tor machte, wo wir gerade so ins Rollen gekommen sind. Da standen wir zwar noch auf dem 17. Tabellenplatz, und ihr wart, glaube ich, Fünfter, wenn ich mich richtig erinnere, war Spieltag 15. Das ist schon eine andere Nummer jetzt mittlerweile. So finde ich einfach. Das ist halt einfach wir haben uns so weit entwickelt. Ich habe schon wieder ein tränendes Auge, wenn ich dann das Tränen in den Augen, wenn ich an nächste Saison sehe, dass die zwei Leihspieler, dass da wieder zwei Leihspieler weg sind, nämlich Mamouche und Salazar. Und
das, ja, das sagen, ist okay, halt so, das ist Schicksal uns, der zweiten Liga, ne?
Ja, genau. Leider Gottes. Jetzt muss man das adäquat ersetzen. Aber ich hatte ja eben zwei Ps erwähnt. Das eine P ist jetzt gerade in meinem Auge. Ich möchte mich so traurig finden, dass die Leute gehen. Das andere P, was ich meinte, ist nochmal die Auswirkung der Pandemie. Das hat ja auch finanzielle Auswirkungen auf euren Verein. Ja, meine Zuschauer sind ein wichtiger Einnahmefaktor. Du sagtest ja eher, seid ihr eher so ein bisschen klein und lokaler auch unterwegs. Wie sehr hilft euch jetzt das Halbfinale oder generell die Pokalsaison, diese Pandemie, diese Corona-Geschichte zu überstehen als Verein?
Ich denke, grundsätzlich ist das natürlich ein Riesengewinn auch in allen Belangen. Also was die allgemeine Bekanntheit und Wertschätzung des Vereins in Deutschland anbelangt und auch wenn die meisten Fans jetzt im Einzelspiel halt 0-5 gesehen haben. Aber trotzdem glaube ich, dass Holstein auch gerade mit dem Bayern-Spiel irgendwie Sympathiepunkte im ganzen Land gesammelt hat. Mhm. Und natürlich verdienst du da ja auch gut dran. Und Uwe Stöver, den kennt ihr auf St. Pauli auch noch gut. Der hat letztens schon anklingen lassen, dass man eben trotz dieser Pokalsaison und trotz dessen, dass man ja in den letzten Jahren auch ab und zu mal ganz gut was eingenommen hat, so mit Ablösen, dass man so die Personalkosten nächste Saison jetzt auf jeden Fall nicht erhöhen wird können, sondern eher da auch noch was einsparen muss. Und das natürlich kommt jetzt auch dann problematisch dazu, dass das von mindestens drei Leistungsträgern die Verträge auslaufen, die dann womöglich ablösefrei wechseln werden. Und von daher hilft das sicherlich, die Verluste zu minimieren, und dadurch kann man auch nochmal gucken, dass man eben dann die Leute, also das betrifft ja Nisera, Jason Lee und womöglich Yannick Dehm, muss man mal gucken, was dafür angekommt, aber um diese Leute eben auch zu ersetzen.
Okay. Ich glaube, ich würde gerne nachher nochmal auf den einen oder anderen Spieler im Folgenden eingehen, um dann nochmal bei der Pandemie zu bleiben, ganz kurz. Ihr habt ja jetzt aufgrund der Corona-Fälle vom 8. März bis zum 3. April in Quarantäne pausieren musstet, jetzt ein Mammutprogramm für euch. Mike hatte dazu bereits Mitte April einen Artikel verfasst, den packe ich dann nachher in die Shownotes. Weißt du, wie es dazu kam? Wer genau war das? War der Auslöser? Kannst du uns dazu kurz abholen?
So hundertprozentig weiß ich es ehrlich gesagt nicht, weil ich glaube auch, dass das ja nicht super transparent, muss ja auch gar nicht sein. Also es muss ja nicht immer gesagt werden, die und die und die haben alle Corona, sondern dann haben sie es halt und dann sind alle in Quarantäne. Ich glaube, dass Yannis Gelios der Erste war, der positiv getestet wurde, also unser Torwart. Und das war ja auf der Fahrt nach Heidenheim, wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche, und wo das dann ja auch abgesagt wurde kurzfristig. Wie es dann genau zustande kam, also wie er sich infiziert hat, er fällt ja auch also seitdem aus. Es ist immer noch in Quarantäne. Thomas Dehne spielt ja seitdem im Tor. Und es ist einfach bitter gelaufen. Also hat dann ja letztlich auch tatsächlich den gesamten Verein betroffen, bis zur U23 runter, wo dann auch alle in Quarantäne mussten. Also so schnell wie das halt mit dem Corona passieren kann. Und das ist natürlich blöd gelaufen.
Ja. Das bedeutet jetzt für euch, ihr habt jetzt noch in den nächsten drei Wochen 6 Spiele.
Genau.
Das ist schön englisches Programm, ne? Schön. Werner, euer Trainer, meinte dazu, ihr seid ja jetzt im Rhythmus. Er wird jetzt weniger, also mehr Spiele als Training sozusagen. Ja, du kannst, genau. Er sagte auch aufgrund dieser Quarantäne, konntet ihr inhaltlich gar nicht richtig arbeiten dieses Jahr. Das hat er nochmal kritisiert irgendwie, dass das kaum möglich ist, jetzt noch in der Zeit noch Sachen einzuarbeiten, sondern geht quasi viel auf Gegneranalyse, nur noch mit Video, zack, schnell, das Standardprogramm runterzubeten. Denkst du, ist das ein Wettbewerbsnachteil, dass ihr oder ein Vorteil, dass ihr so viele Spiele habt, dass ihr ständig im Wettkampfmodus seid? Er hat ja schon gesagt, gegen Dortmund würde er quasi so ein bisschen konnte er nach dem 5-0 auch schon mal ein bisschen durchrotieren. Hat er selber nicht mehr wirklich dran geglaubt, sondern er konnte dann so ein bisschen die Kräfte sparen. Aber glaubst du nicht, dass das auch für euch ein Vorteil sein könnte?
Also ich finde das tatsächlich gar nicht so weit hergeholt, weil man ja natürlich auf der einen Seite jetzt dann durchaus auch eine Phase hatte, wo man dann halt nochmal Kräfte für den Schlussspurt sozusagen sammeln konnte. Also so blöd das klingt, wenn die Jungs zu Hause gesessen haben und da ihr Krafttraining gemacht haben, sicherlich kannst du dich dann auch irgendwo erholen. Und wenn die Automatismen halt in der Mannschaft so gut funktionieren, wie das diese Saison der Fall ist, weil ja auch viele der Spieler einfach jetzt auch mittlerweile schon ein paar Jahre im Verein sind und das Spiel tatsächlich einfach auch gut kennen, weil ja auch Ole Werner mit den Sachen, mit den taktischen Systemen, die Trainer vorher angewandt haben, da hat er ja auch drauf aufgebaut und seine Handschrift da eben nochmal hinzugefügt. Und wie gesagt, ich könnte es mir tatsächlich vorstellen, anders, wenn sie jetzt das Spiel heute gegen Sandhausen verlieren würden und dann jetzt auch noch am Freitag gegen St. Pauli verlieren würden, dann würde ich dann natürlich sofort sagen, ist auf jeden Fall kein Vorteil gewesen. Das hängt sicherlich auch ein bisschen von dem Momentum ab, was du als Mannschaft generell hast. Man hat das ja bei Dresden letztes Jahr, als sie abgestiegen sind, gesehen. Für die war das definitiv ein Vorteil.
Ja, auf jeden Fall. Das stimmt. Wenn wir jetzt so die letzten 10 Spiele von euch mal, so ein bisschen in die gesamte Rückrunde reinwabern, jetzt neben Pokal und Pandemie, jetzt mehr noch in die zweite Liga reinrutschen. Habt ihr in den letzten 10 Spielen inklusive Pokal so 4 gewonnen, 2 unentschieden, 4-mal verloren. So überzeugend ist das jetzt auch nicht für einen Aufstiegskandidaten oder Relegationsplatzkandidaten. Woran liegt das?
Das ist halt wie immer in der zweiten Liga. Die meisten wollen es am Ende dann doch nicht.
So ist das Gefühl. So wie wir.
Das muss man ja irgendwie haben. Ich glaube, dass du halt in der Hinrunde halt eine wahnsinnig krasse Phase hattest, dann so vom 6. Spieltag bis zum 13. nicht verloren, da dann auch 5-mal in Folge gewonnen und so. Die Mannschaft steht ja jetzt personell nicht irgendwie weit über der Konkurrenz da oben. Und dann gibt es halt irgendwann mal eine schwächere Phase. Und dann kamen sicherlich auch ab und zu mal Verletzungen hinzu. Und tatsächlich ist auch, also der Kader ist in der Spitze schon relativ gut, aber glaube ich jetzt auch nicht so wahnsinnig breit aufgestellt, wo sich dann eben auch wieder die finanziellen Unterschiede, also Kiel kann ja finanziell jetzt mit dem HSV sowieso schon mal gar nicht und auch mit keine Ahnung, Düsseldorf oder so, ja nicht mithalten eigentlich. Und ja, ich glaube, dass man solche Phasen, die muss man dann einfach zugestehen. Zumal das ja jetzt auch, also die Niederlage Heidenheim und Bochum, das ist ja auch keine Laufkundschaft. Ne? Deutlich sind die, die dritte war dann gegen Fürth. Also das sind eben auch die Mannschaften, die oben damit drin sind. Und deutlich war es ja dann im Endeffekt auch nicht. Also ich glaube, schämen muss man sich dafür nicht.
Ja. Ihr habt jetzt noch wie gesagt, mit heute 6 Spiele und könnt den Verein von der Müllverbrennungsanlage jetzt erstmal noch ordentlich attackieren. Ne? Also 5 davon habt ihr zu Hause, ihr seid mega heimstark. Gefällt ihr euch so ein bisschen dann in der Position des Jägers, dass ihr von unten, dass ihr so piesacken könnt, weil ihr habt ja 3 Spiele Rückstand, ne? Drei Spiele war das, glaube ich, ne? 3 Spiele
Rückstand. Genau.
Genau. Gefällt ihr euch so ein bisschen? Ihr habt es ja selber in der Hand. Ist das so, kommt ja jetzt so der Druck da so ein bisschen raus? Wir können es schaffen. Oder ist es eher so, dass ihr sagt, ja, wäre schön, wenn es klappt, wenn nicht, dann haben wir eine super Saison gespielt.
Ich glaube, dass in Kiel niemand sagen wird, wenn es am Ende nicht klappt, dann ist man irgendwie so enttäuscht, wie man das beim HSV sein wird oder jetzt schon ist, auf jeden Fall. sondern man hat ja dann einfach, weil selbst wenn, weiß nicht, wenn Holstein in die Relegation kommt und es da dann wieder nicht klappt, dann weiß nicht, dann ist das natürlich ärgerlich. Genauso wie es ärgerlich ist, dass man halt nicht die Chance ergreifen konnte, irgendwie ins Pokalfinale einzuziehen. Aber ja, das ist die beste Saison seit, keine Ahnung, 100 Jahren. Und das muss man einfach dann auch wertschätzen, glaube ich.
Okay.
Und also ich glaube, dass tatsächlich, dass diese Rolle so als vielleicht ein bisschen der Jäger dahinter, gut, jetzt weiß nicht, wenn das gegen Sandhausen jetzt beim 1-0 bleibt, dann ist man ja schon vorm HSV. Aber so dieses ohne Druck aufspielen können, und da gefällt sich Holstein definitiv schon gut dran.
Apropos Verein von der Müllverbrennungsanlage, die haben ja jetzt Daniel Thiume entlassen und Horst Rubisch als neuen Trainer vorgestellt. Was meinst du? Spielt das euch eher in die Karten, dass die jetzt so viel Unruhe haben? Oder sagt ihr, wir schauen, oder hältst du es mit Ole Werner, der in der PK gesagt hat, so, nee, wir schauen immer noch auf uns? Und wir können das eh nicht beeinflussen, was da passiert jetzt.
Ist natürlich so eine klassische Fußball-Floskel, ne? Ich glaube aber tatsächlich, dass die Mannschaft jetzt nicht und auch das Trainerteam, dass die jetzt nicht ständig rüber nach Hamburg gucken, was da jetzt gerade passiert. Ich glaube, dass das jetzt für den HSV tatsächlich, also dass der Schritt zu spät kommt, dass man das irgendwie vorher, also wenn man da jetzt auch zwischen den Zeilen liest, dann hat Daniel Thiume ja wohl auch selbst gesagt, dass er die Mannschaft nicht mehr so richtig erreicht und das, keine Ahnung, Rubisch ist eine Legende so. Ich glaube, dem wird da jeder folgen jetzt für die 3 Spiele, die sie noch haben. Ob sie das dann im Endeffekt in Siege ummünzen können, das will ich nicht prognostizieren. Aber ja, ich glaube, dass selbst, also weiß nicht, wenn der HSV jetzt noch 3 Spiele gewinnt, dann hat Holstein das trotzdem selbst in der Hand und lässt sich davon jetzt nicht irgendwie unter Druck setzen.
Okay. Also bist du quasi so ein bisschen auf Ole Werners Seite. Genau. Übrigens, apropos Ole Werner, ich finde den Sender, seine Analysen und auch so, was er so vor dem in der PK gesagt hat, oder auch so, wenn du ihn in einem Interview hörst, ich finde ihn immer so schön klar und sachlich, so ein bisschen wie Timo Schulz, ne? Sind so beide so norddeutsche, ganz ruhige, abgeklärte Leute, lassen sich nicht reinreden, gehen ihren Weg. Aber was ist denn sein Weg? Was ist denn so seine Arbeitsweise? Was zeichnet so seinen Fußball aus? Ich habe jetzt mal geguckt, auf transfermarkt.de und auch auf fußball.de und bei Kickern, so, ihr spielt ja häufig in einem 4-3-3, sehr offensiv. Ist das so sein Stil, den er da prägt? Das Spiel, also hat es ja eben auch schon gesagt, er will das Spiel ein bisschen dominieren, will das Spiel selber machen und sich nicht kein Spiel aufzwängen lassen. Ist das so, was kannst du denn zu Ole Werner eigentlich sagen?
Also erstmal muss ich da erwähnen, dass ich, als das letztes Jahr im August dann vor dem Saisonstart noch ging, dass das große Glück hatte, dass ich nach Kiel konnte und da auf der Haupttribüne mit Ole Werner ein Interview führen durfte und ihn da auch kennenlernen durfte. Und das, dein Eindruck passt total. Also das ist ein echt super netter Typ, der aber auch total bestimmt, sehr pragmatisch, das sagt er selbst so, keine Ahnung, die Leute sagen das von mir, ich bin pragmatisch, würde er wahrscheinlich jetzt selbst so nicht sagen, aber ich glaube, das passt schon ganz gut. Übrigens gerade das 2-0 gefallen, sehe ich im Live-Ticker. Also ich glaube, das der Sack ist dann 20 Minuten vorher da auch zu.
Pass auf, zweimal Dennis Diekmeier.
Wenn du jetzt hier die Wette absetzt, dann machst du einen guten Gewinn, glaube ich.
Das glaube ich auch. Mega Swag.
Ja. ich glaube, ja, dass so dieses 4-3-3, das Spiel selbst in die Hand nehmen und technisch feinen Fußball nach vorne spielen, dass das so genau seine Idee vom Fußball ist. Also er möchte sich, ich habe das ja schon angedeutet, er möchte sich nicht darauf einstellen, wie jetzt die Gegner auf ihn zukommen, sondern er will, dass seine Mannschaft das Spiel macht und sich Chancen kreiert und Fußball spielt. Und ja, das war jetzt in Kiel in den Serra hat das Tor gemacht, gerade sehe ich jetzt. Ja, das zieht sich jetzt seit dem Aufstieg in die zweite Bundesliga, zieht sich das bei Holstein so durch. Und da passt er als Typ auch einfach perfekt zu. Und sowieso, ja, die norddeutsche Art und so. Er kommt ja auch aus Preetz bei Kiel und hat bei Holstein gespielt und so. Ja, besser geht's eigentlich nicht. Und tatsächlich haben auch die Fans, die ich kenne, die haben schon lange, also als das dann klar war, dass Tim Walter irgendwie wechseln würde, da hätten sie ihn eigentlich gerne schon als Cheftrainer gehabt.
Okay, also es ist ja quasi so einer mit Stallgeruch, ähnlich wie bei uns, also Parallelen sind ja schon stark erkennbar, ne? Also starke Offensive, fokussiert auf schnelles Umschaltspiel und Kontrolle. Wie ist es, konntest du ihn mal in dem Interview fragen, wo so was ihn so, wo er quasi, was so seine Arbeitsweise auf dem Platz ist? Er hat ja auch mit Boller und Borger, also Fabian Boll und Patrick Borger, zwei ehemalige Spieler des FC St. Paulis in seinem Funktionsteam. Wie arbeiten die so mit Werner zusammen? Kannst du uns da irgendwas zu sagen über ihr Standing im Verein auch?
Tatsächlich, auf jeden Fall. Ich glaube, bei Borger ist das nicht so prägnant gewesen, aber als Fabian Boll zur KSV gekommen ist, da gab es dann schon durchaus kritische Stimmen, weil die Fanlager sich ja jetzt auch nicht so wahnsinnig grün sind. Aber ich glaube, mittlerweile ist das total vergessen. Ich glaube, dass er ein gutes Standing hat, auch mit Kohlmann zusammen, der auch Holstein-Ikone ist, so noch aus der Regionalliga-Zeit ist das Co-Trainer-Team. Ich glaube, dass sie sich einfach, also wie genau sie jetzt die Absprachen untereinander treffen oder wer da jetzt was im Training übernimmt, das weiß ich tatsächlich nicht. Aber ich glaube, dass das sehr harmonisch ist und weiß nicht, so ein Typen wie Boll, so auch um die Mannschaft zu verbinden und als so Typen, der das halt, weiß nicht, als Kapitän ja auch kannte, der weiß, wie man eine Mannschaft führt und so. Ich glaube, das ist super wertvoll.
Okay. Dann habt ihr ja noch einen alten Bekannten, der seit 2020 bei euch spielt, Finn Bartels. Der hat bei euch nochmal so richtig gezündet, auch heute wieder getroffen schon. Was denkst du über ihn? Wie ist da so die allgemeine Meinung?
Ja, also super positiv natürlich. Also der verlorene Sohn, der tatsächlich, also man hat sich das ja schon seit Jahren gewünscht. Auf der anderen Seite weiß man auch, also bei vielen Vereinen klappt das mit Zurückholaktionen nicht so gut. Da kann man auch nach Stellingen gucken, glaube ich. Aber ja, das ist einfach ein absolut sensationeller Transfer gewesen. Und ich glaube, dass es in Bremen nicht wenige Leute gibt, die denken, ja, den hätten wir auch noch das dieses Jahr gut gebrauchen können.
Das kann ich mir auch. Das glaube ich, kaufe ich dir ab. Sag mal, Stand heute Abend, habt ihr keinen Spieler, der mehr als 10 Tore geschossen hat? Ne? Euer Topscorer ist Alex Mühling mit 12 Scorerpunkten, davon 10 Tore. Ist ein Mittelfeldspieler. Habert bei euch so vorne im Sturm mit einem Knipser?
Ja, das stimmt. Also den klassischen Knipser gibt es nicht. Aber ich glaube, dass, das verteilt sich halt ganz gut. Also ich meine, klar, bei Alex Mühling, da sind sehr viele Elfmeter-Tore dabei gewesen. Mhm. Dann hast du dahinter, Serra hat jetzt sein 9. gemacht, Bartels sein 6., Lee hat schon 5, Mees häufig als Joker hat auch 3 gemacht. Ich glaube, dass da vorne einfach, also die sind alle nicht, ja, die absoluten Goalgetter, aber da ist jeder da in der Lage, auf jeden Fall ein Tor zu schießen. Mhm. Problematisch, in Anführungszeichen, wäre es dann, wenn, also Serra hat ja häufiger auch mal mit Verletzungen zu kämpfen, wenn der jetzt länger, also wirklich eine längere Zeit ausgefallen wäre, weil dann ist dahinter mit Benjamin Girt jemand, der nie so wirklich eigentlich in bei Holstein angekommen ist. Rehse ist auch kein, also wirklich kein Torschütze, sondern eher der schnelle Vorbereiter von der Seite. Mhm. Also wenn Serra da jetzt nicht wäre, dann sehe das vielleicht noch mal ein bisschen anders aus so. Aber ich glaube, dass die Mannschaft halt auch gar nicht so richtig darauf ausgerichtet ist, jetzt den, weiß nicht, einen Lewandowski da vorne zu haben, der halt irgendwie 30 Tore schießt.
Okay. Du sprachst ja jetzt schon an also Serra, der verletzungsanfällig sind. Ich würde jetzt mal so langsam zum Spieltag rüberschwenken. Sind bei euch alle einsatzfähig? Habt ihr noch Langzeitverletzte zu beklagen? Wie sieht's aus?
Also, ich schätze nicht, ich weiß es nicht hundertprozentig, aber ich schätze nicht, dass Stefan Teska einsatzbereit sein wird. Der hat ja eine Achillessehnenverletzung schon seit dem Februar. Ich schätze mal, dass es da dann auch darauf hinausläuft, dass Lorenz und Wahl die Innenverteidigung bilden. Im Tor ist die Frage, heute spielt Thomas Dehne wieder. Jannis Gelios hat sich, also seitdem Dehne da ist, hat er sich prächtig entwickelt, muss man sagen. Also letzte Saison teilweise noch auch durchaus ein Unsicherheitsfaktor gewesen. Jetzt diese Saison, also bis zu seiner Erkrankung, ein Riesenrückhalt. Und es könnte sein, dass der am Freitag dann schon wieder am Start ist. Will ich jetzt aber meine Hand nicht für ins Feuer legen. Ansonsten muss ich gerade mal gucken, ob es heute irgendwie schon irgendwelche gelben Karten gegeben hat. Nee, weil da gibt es
4 Vorgefahrwarnte, ne?
Warum genau, da gibt es einige, auch also Meffert, Vandenberg, Wahl und die heute auch in der Startelf standen, die gelb vorbelastet sind, also Mühling und ich glaube, der ist gerade eingewechselt worden, Hauptmann und dem genauso, die jetzt aber eben nicht in der Startelf standen. Und ich glaube, dass er da auch so ein, also dass Ole Werner da so ein bisschen guckt, dass er die jetzt nicht alle auf einmal einsetzt, dass man dann irgendwie im nächsten Spiel vielleicht 5 Gelbgesperrte hat. Ansonsten bei Serraga, der war ja auch ein bisschen angeschlagen nach dem Dortmund-Spiel, aber heute halt auch wieder direkt von Anfang an eben ist auch das Tor gemacht. Ich glaube, das sieht kadermäßig eigentlich ganz gut aus. Ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht Kirkeskov, der hat auch zuletzt nicht gespielt, dass der wieder am Start sein könnte, um dann für Vandenberg hinten links zu spielen und da auch ein bisschen mehr offensiven Dampf reinzubringen. Genau. Auf der anderen Seite wird dann sicherlich Dehm wieder spielen in der Startelf. Dann hast du auch im Vergleich zu Neumann, der ja doch eher so eine solide Wand ist, sag ich mal. Dehm bringt ja auch sehr viel offensiv mit. Ich könnte mir vorstellen, dass die beiden dann hinten eben wieder die Außenpositionen einnehmen. Und auch sicherlich wird gegen den starken FC St. Pauli Alex Mühling wieder in die Startelf rücken. Und ja, dann lässt sich eigentlich ganz gut an. Also tatsächlich trotz der Quarantäne und etwaiger Erkrankungen und Verletzungen sieht das im Kader eigentlich ganz gut aus gerade.
Okay. Du hast ja schon quasi die Aufstellung so ein bisschen vorweggenommen. Bei uns sieht es ja eigentlich auch bis auf Christopher Abelbohr, Mia Ichi und leider auch Sebastian Olsen ziemlich gut aus, auch wenn Buskmann weiterhin wohl noch keine Option ist. Das sind unsere Langzeitverletzten. Ansonsten kann, glaube ich, soweit ich das jetzt weiß oder jetzt verfolgt habe, Timo Schulz auch aus den Vollen schöpfen. Unser Plan ist ja, durch permanentes Tore-Schießen den Gegner weg von unserem Tor zu halten, also vor allem zu Beginn des Spiels. Das habe ich ja eben schon ein bisschen so ausgeführt. Wenn Wie wollt ihr dem denn entgegensetzen? Wollt ihr, also ich meine, du sagst ja immer, ihr möchtet gerne das Spiel selber diktieren, aber was willst du gegen so, wenn da so die Welle auf dich zurollt, wie willst du dem denn entgegnen eigentlich? Wie plant das, was glaubst du, wie plant das Ole Werner?
Ich schätze mal schon, dass du gerade wenn Mühling und Lee dann auch im Mittelfeld spielen, dann hast du relativ pressingstarke, aber gleichzeitig auch pressingresistente Mittelfeldspieler. Mhm. Und dass das eben dann für Wahl gilt, das mit der Pressingresistenz genauso guter Aufbaumann, dass dadurch halt eben diese Wellen dann vielleicht, wenn man im eigenen Ballbesitz ist, überbrückt werden können und sollen. Ich bin kein Riesentaktikexperte, so das sage ich ganz ehrlich. Aber ich schätze, dass das sicherlich ein Mittel ist. Und wenn dann St. Pauli eben, wenn die St. Pauli-Welle anrollt, dass man dann vielleicht auch mal die Möglichkeit hat, dann einen Außen wie Rehse irgendwie mal zu schicken. Also da schreckt Kiel da durchaus auch nicht vor zurück, sondern das ist nicht alles Kurzballspiel, sondern da kann auch mal ein langer Ball Tiefe geschlagen werden. Da ist man recht variabel. Könnte mir vorstellen, dass das ein Teil des Matchplans ist, auf jeden Fall.
Okay. Ich bin sehr gespannt, wie das ausgehen wird. Vielleicht wird es ja doch nochmal so ein schönes Spektakel, kann man sich bestimmt gut angucken, das Spiel am Freitag. Jetzt lasse ich dich aber nicht gehen, bevor du mir deinen Tipp für Freitag genannt hast.
Was ist mein Tipp? Habe ich mir tatsächlich nicht rausgeschrieben, aber zu Hause musste St. Pauli eigentlich schlagen. Und weil das ja auch in den letzten Jahren jetzt immer nicht so, also nicht immer so wahnsinnig gut geklappt hat, hoffe ich, dass es jetzt irgendwie mal gelingt. Also dass auch dieser, nachdem man jetzt auch mal tatsächlich sensationellerweise in Osnabrück gewonnen hat, das gab es auch sonst nie, da kann dann auch mal FC St. Pauli zu Hause geschlagen werden. Und ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, durch das, was du jetzt auch über eure Spielweise erzählt hast, habe ich auch mächtig Bock auf das Spiel auf jeden Fall. Und hoffe auch auf ein Spektakel mit vielen Torraumszenen. Und ja, so um 3-2 würde ich mich zufrieden geben, glaube ich.
Okay, ich tippe ja dann auf, wir gewinnen ja immer. 1-2 für uns. Also wir gewinnen 2-1. Ich bin gespannt, ob Burgi dann auch gegen euch knipst. Ich hoffe ja, dass Tim in seinem Vorbericht ihn ordentlich dissen wird, weil dann ist er eher geneigt zu treffen. die geneigten Hörerinnen, die unseren Blog verfolgen, wissen da ja auch Bescheid schon. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für das nette Gespräch, Marius, und die Zeit, die du dir genommen hast. Und ich würde sagen, wir hören uns am Samstag nach dem Spiel und quatschen mal, wer von uns da die 3 Punkte geholt hat.
Genau, perfekt. Jo, es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank für die Einladung.
Und gerne, gerne. Ja,
auch von meiner Seite gutes Spiel und wir hören uns dann.
Ganz genau. Und an euch da draußen, viel Spaß am Freitag, wo immer ihr das Spiel verfolgt. Ich hoffe natürlich im AFM-Radio. Bleibt gesund und denkt dran, immer schön aha bleiben. Tschüss!